RD. Es gibt für mich keinen schlimmeren Ort als den Warteraum vom Jobcenter. Du siehst ihnen allen an, wie traurig und wie krank sie sind, wie psychisch krank sie sind. Und dann sitzt da so keine Mutter mit ihrem Kind und ich habe einfach Rotz und... Also ich fange jetzt schon wieder an zu weinen, wenn ich daran denke, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich gehen und alle anderen zurücklassen.
Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Herzlich willkommen im Podcast Arm und Trotzdem. Mein Name ist Falk Schacht, ich bin Autor und Journalist.
Ich bin Steffi Kim und arbeite in der Musikbranche.
Und Steffi und ich, wir haben uns vor 20 Jahren in dieser Musikbranche kennengelernt und wir haben wirklich über sehr viele Dinge geredet, Musik hier, Musik da. Worüber wir nie geredet haben, ist, dass wir beide in Armut aufgewachsen sind und das ist vor kurzem sozusagen uns in dem Gespräch mal aufgefallen.
Dafür, dass wir uns so lange kennen, ist dieses Thema auch wirklich erst spät auf unserer Freundschaftsagenda aufgetaucht. Und das liegt natürlich daran, dass wir uns tierisch dafür schämen, dass wir in Armut aufgewachsen sind. Und das hat uns auf die Idee gebracht, vielleicht einen Podcast darüber zu machen, wo wir einen Raum haben, darüber zu sprechen. Und den Raum würden wir gerne mit Gästen und Gästinnen teilen. Einfach war das nicht, weil es ist natürlich eine Herausforderung, über so ein emotional schweres Thema zu sprechen, worüber man sich vielleicht auch schämt.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass jeder dritte Student in Deutschland von Armut betroffen oder gefährdet ist? Genau diese Zahlen, das wirkt jetzt so abstrakt, weil wie soll man sich das so richtig vorstellen? Das ist so ein Punkt, den wir versuchen wollen zu ändern und eben greifbarer zu machen, anhand der Geschichten unserer Gäste.
Wir waren arm und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Heute tun wir das mit Sarah Lee Heinrich. Sarah ist in Hartz IV aufgewachsen und hat ihre Armut früher versteckt. Heute redet sie als politische Aktivistin laut über soziale Gerechtigkeit. Bis zum 22. Oktober ist sie Bundessprecherin der Grünen Jugend. Hallo Sarah Lee.
Hi ihr beiden.
Du, am Anfang unseres Podcasts, da starten wir mal so, dass wir so einen Blick zurück in die Kindheit werfen. Erzähl doch mal bitte, wie das bei dir war. Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in einer schönen Wohnung, in der ich immer das größere Zimmer bekommen habe, mit meiner alleinerziehenden Mama zusammen. Das heißt, sie hat immer das kleinere Zimmer für Schlafzimmer genommen, immer wenn wir umgezogen sind. Das war nett. Ich hatte in der Nachbarschaft einige Freundinnen und die Schule nicht so weit weg.
Und wie müssen wir uns einen typischen Tag in deiner Kindheit vorstellen?
Ich denke jetzt bei Kindheit vielleicht eher an die Zeit auch so, bevor ich dann auf die weiterführende Schule gegangen bin. Und ich glaube, ein typischer Tag war... Klar, morgens in die Schule, Butterbrote einpacken und los geht's. Und im Nachmittag dann mit den Menschen, mit den Kindern bei mir vor Ort im Sommer draußen gespielt. Oder im Sommer so, kennt ihr das, wenn man so Straßengang-Fights macht? Also wenn man so zwei Gruppen und man spielt so Verstecken, Fangen, Freischlagen oder so. Und dann gibt's aber, dann wird das total verfeindet und fährt sich voll fest und eigentlich streitet man sich dann wirklich. Sowas haben wir, glaube ich, viel gemacht bei uns. Also das war ein klassischer Tag, bisschen Hausaufgaben machen, heim.
Das klingt jetzt erstmal total normal, wenn man das so jemandem erzählt. Gab es einen Moment, in dem du für dich das erste Mal so realisiert hast, dass dein Leben irgendwie etwas anders verläuft?
Ja, und deswegen, das war glaube ich ziemlich genau dann, wo ich auf meine weiterführende Schule gegangen bin, weil bei mir zu Hause, keine Ahnung, ich hatte Freunde, deren Eltern waren reich, vielleicht auch deren Eltern waren arm, am Ende des Tages habe ich es vor allem nicht gemerkt, weil es so unterschiedlich war und nicht so eine große Rolle gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Und den richtigen Unterschied habe ich dann gemerkt, als ich aufs Gymnasium gegangen bin. Ich hatte gute Noten, deswegen hatte ich eine Gymnasialempfehlung. Und das war eher das lieb formuliert. Ich mag meine alte Schule nämlich sehr, reichen Gymnasium, was man damit meinte, dass eher die wohlhabenderen Kinder auf das Gymnasium gegangen sind. Und das habe ich sofort gemerkt, weil dann sitzt man da in der fünften Klasse im Kunstunterricht und alle reden darüber, wo sie jetzt das nächste Mal wieder in Urlaub hinfahren, wie viel Geld ihre Eltern verdienen. Und eine Sache, die habe ich nie vergessen. Es wurde so darüber geredet, wie uncool das ist, bei C&A einzukaufen. Also nicht, wie uncool das ist, bei Kick einzukaufen, sondern C&A war schon cancelled, so auf der nächsten Ebene. Und ich war so, oh Gott, wenn irgendjemand sieht, dass ich Kick-Anziehsachen habe, dann fliege ich hier raus, was passiert denn dann? Und da habe ich richtig Angst bekommen. Und es war in der fünften Klasse. Und es ist auch sowas gewesen wie so Stabilo-Stifte. Das kennt man doch auch noch als Beispiel. Ja. Geweigert habe ich mich, diese Lidl-Stifte anzufassen. Ich musste diese Stabilo-Stifte haben. Das heißt, in verschiedenen Bereichen meines eigenen Bedarfs war ich so, ich muss das jetzt hier, damit es besser aussieht. Die haben ja nicht aufgehört. Kick Wühltisch. Ey, hast du deine Sachen von Kick Wühltisch, wenn man irgendwas hässlich findet beispielsweise. Alle mit ihrem, ach, ich erinnere mich noch an dieses eine Hollister-Parfüm, das alle hatten, so ein Hollister-Body-Spray. Und dann bin ich auch mal in Hollister reingegangen und habe mir so die ganzen Preise angeschaut, um zu gucken, ob ich mir irgendwas davon leisten kann. Also,
oh, das kann ich total nachvollziehen. Also da kriege ich Gänsehaut, weil ich denke so, huch, die Geschichte kommt mir echt bekannt vor. Also wenn man in Armut aufwächst, dann ist es ja gar nicht so selbstverständlich, dass man aufs Gymnasium geht. Ja, bei mir war das so, dass meine Eltern, für die war das gesetzt, dass ich dahin gehe, weil Bildung für die so das Ticket aus der Armut ist. Wie war das bei dir?
Für Mama war das eher so, sie war halt stolz, dass ich gute Noten hatte und damit zeichnete sich ab, dass ich die Erste werde, die auf dem ersten Weg aus unserer Familie, und ich habe eine große Familie, studieren gehen wird. Also ich habe 6 Tanten, so. Und die haben auch alle Kinder. Davon sind dann jetzt mittlerweile dann auch danach noch welche studieren gegangen und trotzdem war das dann halt so ein Ding. Und meine Mutter hat sich das einfach gewünscht und das ist auch was, was ich immer wieder in meinem Leben, hatten wir Auseinandersetzungen darüber, weil ich mir dann auch dachte, boah, gut, ich werde die Erste, die studieren geht. Das ist dann das Ticket quasi ins gute Leben und ich kann machen, was ich möchte. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich machen kann, was ich möchte. Ich habe in der Ende 4. Klasse gedacht, ich werde Astrophysikerin. So, ich wollte Architektin werden, ich wollte alles Mögliche werden. Da hatte ich noch gar keine Barriere, was das Ganze angeht. Erst als ich älter wurde, kam dann dieser Faktor von, ich brauche irgendwie einen sicheren Arbeitsplatz, weil ich dann meine eigene Armut mehr gemerkt habe. Wie schaffe ich das denn, irgendwie gut auf den Arbeitsmarkt zu kommen? Was ist, wenn das doch nicht funktioniert? Wurde dann, glaube ich, erst so ein Thema ab 15 plus. Aber dazwischen hat mich meine Mama eher viel träumen lassen.
Also, wenn ich das jetzt so höre, dann kommt mir das vor, dass deine Mutter dich von diesen Armutsproblematiken ganz gut abschirmen konnte.
Ja, also auf eine Art und Weise, wenn ich daran zurückdenke, dann geht das alles gar nicht rechnerisch auf, wie sie das hinbekommen hat. Also egal, ob es ist, noch mit Freunden irgendwie schwimmen zu gehen, dann doch sich den Tanzkurs leisten zu können. Also mittlerweile weiß ich ganz genau, wie hoch der Bürgergeldsatz ist. Und das funktioniert nur, wenn man bei sich selber extrem viele Abstriche macht. Und die hat meine Mutter ganz lange und ganz viel gemacht, damit ich so spät wie möglich quasi merke, in was für einer Situation wir sind. Aber in dem Moment, wo ich dann aufs Gymnasium gegangen bin, war es vorbei. Weil dann war der Unterschied so groß, dass es mir aufgefallen ist.
Als du vorhin C&A gesagt hast, hat das bei mir auch nochmal so Erinnerungen hochgeholt, weil C&A, hat man mir früher erklärt, würde Scham und Armut heißen. Oh. Ja, und du kriegst sozusagen da irgendwie schon was zwar zum Anziehen, aber es war klar, dass du halt dann so der Otto da bist, wenn du irgendwo damit aufläufst. Und ich habe mit meiner Mutter, ich habe natürlich Bedürfnisse gehabt und habe gesagt, ich möchte es gern haben. Und meine Mutter hat mir dann erklärt, dass das nicht geht, so dass sie das Geld nicht hat und dass sie das nicht kann. Und ich habe irgendwann aufgehört, mit ihr darüber zu sprechen, weil ich kannte ja die Antwort. Ja, also ich habe meine Wünsche dann auch. Ich habe mir das selber schon weggeschnitten, so Feierabend. Das heißt, das hattest du so gar nicht. Deine Mutter hat es vor dir verborgen.
Ja, an vielen Stellen. Manchmal hat es aber nicht hingehauen. Also zum Beispiel, bei mir waren die Anziehsachen, das war für mich echt ein großes Thema. Aber mir ist nicht dieser, ich habe mir diese Bedürfnisse nicht quasi abgeschnitten, wie du das gerade beschrieben hast, sondern ich fing wirklich an, dann mit meiner Mutter zu falschen um so Sachen. Also dass ich so war, ja, kauf du mir doch nicht meine Winteranziehsachen, gib mir doch genau das Geld, das du dafür hättest. Vielleicht finde ich ja was Besseres für den Preis. Also ich wurde so zum Extremsparfuchs, weil ich irgendwie so Dinge immer weiter optimieren wollte in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Klar, Kinder haben auch einen anderen Geschmack als ihre Eltern, aber ich habe das schon auch gemacht, weil ich dachte, ich krieg das besser hin.
Krass, und da jetzt, wo du das
natürlich
erzählst,
auch so ein,
ich hatte genau
Misstrauen
dasselbe
gegenüber meiner Mutter daher, wo ich bis heute ein schlechtes Gewissen dafür habe, wenn ich daran denke, dass ich da als kleiner Pimp vor ihr stand und war so, gib du mir die 50 Euro, ich hole mir davon jetzt eine Jacke. Total schlimm eigentlich.
Weißt du, was ich so krass finde? Also du switcht auf die weitere Schule, wirst zum ersten Mal damit konfrontiert, oh krass, da gibt es anscheinend eine Lücke, wie ich groß werde und dass mir die finanziellen Mittel fehlen, um da mitzuhalten. Dass du dann aber den Mut hast, dich nicht zu verstecken, sondern so weit gehst, dass du sagst, ich werde Schülersprecherin.
Ja, das ist so, wie sind da eigentlich verschiedene Sachen zusammengekommen? Eigentlich spannend. Also ich habe erstmal von meiner Klasse versucht, so Sachen, ne, so Armutssachen so geheim zu halten, aber ich bin ja nicht nur in Armut aufgewachsen, sondern ich habe auch Rassismus erlebt. Und Rassismus, das ist so eine Sache, das hat mich total schon früh total politisiert, weil, keine Ahnung, wenn mich jemand rassistisch beleidigt, dann weiß ich, das ist etwas, das wird mir angetan. Ja? Also du siehst ganz klar das Diskriminierungsverhältnis. Das ist aber auch einfacher dann, was dagegen zu tun, weil man nicht so Schattenboxen macht ins Nichts, sondern so ist, wir müssen gegen rassistische Gedanken im Schulunterricht kämpfen und Leute müssen besser informiert sein und Rassisten muss man jetzt auch mal endlich mal hier die Grenzen aufzeigen. Und darüber bin ich dann eigentlich, fing ich dann so an, mich weiter einzubringen, hatte immer auch, glaube ich, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl bei allem, also war auch voll die Hardcore-Feministin, bin ich immer noch, aber so total... Also total interessiert für all diese Bereiche. Vielleicht wusste ich damals schon, dass es bei mir eigentlich auch noch so soziale Fragen sind. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich davon noch nichts hören, weil das waren Merkmale, die sieht man, da kennt man Diskriminierung. Aber Armut war halt kein Thema. Und so bin ich auch, als ich dann in der Schülervertretung war, habe ich da war das, also erst rund um den Zeitraum so 15, 16 fing das an, für mich ein Thema zu werden. Und auch offen damit umzugehen und zu wissen, meine Mitschüler wissen, dass ich in Armut lebe. Das hat ein bisschen gedauert. Was dann den Hebel wahrscheinlich komplett umgelegt hat, ist, dass wir im Politikunterricht über so Hartz IV geredet haben. Und das war für mich total krass, weil ne, ich war ja immer noch, wie gesagt, als Geheimagentin unterwegs in dem Alter. Ne? Ich wusste ja immer noch keiner, dass ich in Hartz IV lebe. Und dann ging es im Unterricht, also außer mein Lehrer oder so, dann ging es im Unterricht um Hartz IV. Und es war erst total unangenehm, aber dann ging es halt auch darum, okay, das ist eine politische Maßnahme. Gab es gar nicht immer, wusste ich gar nicht vorher. So, da gab es Leute, die dagegen waren, da sind Leute gegen demonstrieren gegangen. Wusste ich auch gar nicht. Das ist vielleicht auch einfach, das hat total viele negative Effekte auf die gesamte Gesellschaft. Wusste ich auch gar nicht. Und vor allem am Ende, die Leute, die in Hartz IV reinrutschen, das ist fast schon zufällig. Also irgendjemand wird immer ganz unten stehen in der Gesellschaft, wenn wir nicht grundsätzlich was ändern. Also bin ich gar nicht selber schuld. Und da ist dann ein Stein von meinem Herzen, Schultern, alle möglichen gefallen. Aber wenn ich dann sage, hey, das waren politische Entscheidungen, dann heißt es ja auch im Umkehrschluss, man könnte die nochmal ändern. Man könnte nochmal Leute auf die Straße bringen, man könnte es nochmal reißen. Und das hat mich total motiviert. Und dann habe ich mir verschiedene Sachen gesucht, bin dann eben zur grünen Jugend dort geblieben, mit alleinerziehenden Müttern gegen Kinder auf die Straße. Ja, und so ging das dann plötzlich ganz schnell.
Kannst du nochmal von diesem Stein erzählen, der dir vom Herzen gefallen ist? Also weil das hat ja was mit Verantwortung zu tun. Das hat sich ja offensichtlich für dich verändert. Du hast realisiert, die Verantwortung ist gar nicht für die Armut bei mir oder vielleicht sogar noch ganz woanders,
ja,
sondern die ist eine politische Verantwortung. Was hast du denn vor dieser Hartz-IV-Schulung in dem Unterricht da sozusagen, was hast du denn vorher gedacht, wer die Verantwortung trägt?
Ja, auf jeden Fall liebe Grüße an den guten Politik Lehrer, der mir damit auf jeden Fall einiges erspart hat. Also was denkt man vorher, wenn du die ganze Zeit sagst, jeder ist deines eigenen Glückes Schmieds, also Staatsphilosophie Deutschland seit 20 Jahren. Was heißt es denn umgedreht? Jeder, der kein Glück hat, ist ein schlechter Schmied. Jeder, der kein Glück hat, hat es irgendwie verkackt.
Ja.
Darf man das sagen?
Klar.
Verkackt. Okay. Und deswegen habe ich dann die Schuld natürlich irgendwo zwischen mir und meiner Mutter gesucht. Ne? Und dann wehrt man sich ja auch nicht so dagegen, weil man denkt, man kann das irgendwie in sich selber lösen. Das hat das Verhältnis zu meiner Mama ja auch. Also ich habe gerade schon von dem Misstrauen gesprochen, ja auch total belastet. Es ist irgendwas zwischen, es ist einfach so und man kann nichts daran ändern zu, warum kriegen wir das nicht besser hin? Und als das dann weg war, dann habe ich mich auch nicht mehr so geschämt. Weil ich dachte, ich habe ja gar nichts verbrochen. Ich muss mich ja jetzt gerade gar nicht schlecht fühlen. Und natürlich kommt es trotzdem immer wieder zurück, aber das war für mich erstmal quasi der erste wichtige Befreiungsschlag.
Aber das heißt ja, dass du viele Jahre gedacht hast, also erstens, deine Mutter ist sozusagen verantwortlich dafür, dass du so struggle. Du hast dich vorhin als Agentin bezeichnet, ja? Also du warst undercover, du hast dich versteckt. Dass du dich verstecken musstest, hast du gedacht, ist deine Mutter für verantwortlich. Und du hast mit ihr geredet, so hier, gib mir bitte das Geld, ich will das selber regeln. das macht ja auch was sozusagen im Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter.
Total. Und es war aber auch, ist natürlich zweiseitig, weil gleichzeitig hatte ich eine total enge Bindung an meine Mutter, weil sie natürlich mir versucht hat, immer auch als ich mir dann klar war, dass ich in Armut lebe, mir versucht total viel zu ermöglichen. Je älter ich wurde, desto mehr habe ich mir auch Sorgen um sie gemacht. Ne? Also wenn ich mit der Kirchfreizeit günstig in Urlaub fahren konnte und ich wusste, meine Mutter kommt hier nicht weg. Wenn ich wusste, ich hole mir jetzt neue Anziehsachen und wusste, meine Mutter holt sich keine neuen Anziehsachen. Das heißt, ich war wütend irgendwie auf uns beide und irgendwie auf sie. Aber sie hat mir auch leid getan. Wir beide haben mir leid getan. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Und gerade wenn das dann doch mal rausrutscht, wenn man doch mal merkt, wie das so ist, wenn man ins Jobcenter geht. Wenn man nach Hause kommt und dann ist die Mutter da irgendwie doch so halb aufgelöst und will nicht drüber reden, weil man soll ja nicht merken, dass es gerade ein Problem gibt, weil irgendwas schiefgegangen ist.
Wo sind die Momente? Also du surfst da immer so ganz leicht dran vorbei, weil du erzählst, wie viel Power du hast und wie viel Kraft du hast. Und ich denke mir nur so, hey, ich habe ja selber eine Tochter in den Teenagerjahren und denke nur so, es gibt da aber auch Momente, und das hast du jetzt eben auch benannt, dass du dich nicht mehr so doll geschämt hast. Aber was hat die kleine Sarah dann gedacht in der Zeit, wo du nicht so stark warst?
Ich glaube, ich hatte, als ich jünger war, das glaubt man manchmal nicht, ein ganz tolles Problem mit meinem eigenen Selbstbewusstsein. Und war eher verschüchtert. Und das war das zum Beispiel. Also mir fiel es gar nicht so einfach, neue Freunde zu finden. Ich habe sehr viel Angst davor gehabt, mit neuen Menschen zu reden. Ich habe mir immer super viel Gedanken gemacht, was sie eigentlich von mir denken und was ich eigentlich tun muss, damit sie mich mögen. Und das hat also bis ins Erwachsenenalter, also ja immer noch, beeinflusst das mein Leben total negativ, weil ich einfach ein bisschen schreckhaft bin, was das angeht, weil man immer so ein bisschen so wackelig war. Und ich habe auch ein total krasses Sicherheitsbedürfnis, weil ich einfach weiß, wie so Unsicherheit ist. Wenn ich jetzt, alles ist gut, Konto gefüllt, gehe keine Ahnung, ne, alles in Ordnung, eine zu große Ausgabe, die irgendwo kommt, und ich denke so, okay, jetzt muss ich Nudeln mit Ketchup essen. Das geht ja nicht. Ich muss gucken, dass mein Geld zusammen bleibt. Und das war natürlich schon, also das hat sich herausgebildet, als ich klein war. Und dann habe ich halt die ganzen coolen Kids und ich wollte dazugehören. Aber wie soll ich denn dazugehören? Ich dachte, dass das ist, was mich von ihnen trennt, ist mein eigener Status. Und das hat mich eingeschüchtert.
Wenn man sich deine Biografie anguckt, dann ist auffällig, dass du in sehr vielen Organisationen, Vereinen und so Führungsrollen auch übernommen hast, aber die schiere Menge hat mich erschlagen fast, als ich das gesehen habe.
Ja, hier mal nur ein paar. Grüne Jugend, Kirche, die Falken, mehrere Gewerkschaften.
Ja, genau. Und da würde mich eins interessieren, und zwar, wenn ich in solche Organisationen oder Vereine reingegangen bin, dann habe ich mich immer nicht als Teil gefühlt. Das ging relativ schnell, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie passe ich hier nicht richtig rein, weil die mir komisch zurückreflektieren, dass ich halt irgendwie nicht mithalten kann. Ja? Also ich bin fehl am Platz und dann bin ich wieder gegangen. Ob das nun die Kirche, die Falken oder Gewerkschaften oder Schule oder so war. Also ich war dann der typische Falk, geh bitte vor die Tür Typ oder bitte geh ins Direktorat und lass dich mal wieder erziehen. Bei dir war das ja offensichtlich ganz andersrum. Was glaubst du, was ist da der Unterschied? Hast du da eine andere Fähigkeit als ich oder und wie ist dir das gelungen vor allem?
Ich glaube, also wenn ich jetzt, ich glaube, die zwei großen Sachen, die meine Kindheit und Jugend geprägt haben, ist die Kirche auf der einen Seite und die grüne Jugend, wo ich dann eingestiegen bin, also als zwei Orte, wo ich viel Verantwortung übernommen habe, auf der anderen Seite. Und bei der Kirche, das war halt bei uns vor Ort, ne? Also das war halt mit den Leuten, mit denen ich auch auf die Grundschule gegangen bin. Das waren gar nicht die Leute alle aus meiner Schule. Und da wurde ich einfach warm und herzlich aufgenommen, ne? Also da ging es ja, also da waren Menschen, die hatten auch Probleme bei sich zu Hause. Da war das eher normal, weil ehrlich gesagt dann auch, also, und das sage ich als jemand, der auch Kinder- und Jugendbetreuung dort gemacht hat. Da bist du total oft mit den jungen Menschen, also die jungen Menschen kommen zu uns oder Eltern holen sich Unterstützung ja bei der Kirche, weil sie auch viele andere Herausforderungen zu Hause haben. Und da habe ich ganz viele Menschen mit unterschiedlichsten Lebensschicksalen kennengelernt. Das waren zum Teil meine Freunde. Ein paar ging es besser, ein paar ging es schlechter. Und vor allem waren die Menschen, ich bin gar nicht gläubig, aber also ich mag Gemeinschaftsgefühl super gerne. Und dann war ich halt ewig in der Kirche. Ich war halt bei den ganzen Jugendgruppen dabei. Und dann waren diese Kirchfreizeiten, die haben eigentlich irgendwie 400 Euro gekostet und die haben dann immer, mich immer für 100 Euro stattdessen, ne, mitgenommen. Und das waren, glaube ich, so ganz viele fantastische Erfahrungen. Gleichzeitig konnte ich mich in dem ausprobieren, was ich immer noch gerne mache, nämlich Kinder- und Jugendbetreuung und Pädagogik, und habe was gefunden, was mir Spaß macht und wo ich das Gefühl hatte, hey, ich kann vielleicht anderen Knirpsen was mitgeben, so wie ich gerne was mitbekommen habe. Also das war für mich, glaube ich, sehr prägend, als einfach so geil. Wie schön kann das sein? Und deswegen habe ich sowas dann immer wieder gemacht. Und ich bis heute, also ich habe für mich gar nicht mal ausgeschlossen, sondern ich denke immer noch darüber nach, ob ich Erzieherin werde. Weil das für mich so, also ich fand es halt fantastisch. Und immer, wenn Leute mir das sagen, ah ja, Sarah, bist du eigentlich hier, gehe ich im Bundestag? Mich immer so, bevor ich im Bundestag gehe, arbeite ich erstmal im Jugendzentrum, weil es einfach der schönste Ort der Stadt ganz oft ist. Und dann auf der anderen Seite bei der Grünen Jugend und dann vielleicht auch, als ich so Schülersprecherin war in der Schulsachen, ich war ja schon auch politisch von mir selber überzeugt. Oder ich fand ja schon, dass ich was drauf hatte in der Schule. Ne? Ich hatte immer gute Noten. Ich hatte das Gefühl, politisch habe ich eine Ahnung und bin auch irgendwie durchsetzungsfähig. Ich kriege das auch irgendwie gespiegelt, dass es cool ist. Und deswegen war ich da gar nicht so einfach zu verunsichern in diesem Bereich. Das, was dazwischen halt übrig geblieben ist, ist so die private und die persönliche Entwicklung. So Nähe zulassen, Freundschaften. Wie geht man mit sowas um? Und darin werde ich immer besser. Aber das ist, glaube ich, ein Überbleibsel davon, Menschen dann nicht so im Privaten so an sich ranzulassen, weil man dann doch Angst hat vor Abweisung, doch nicht gut oder cool genug zu sein. Aber das waren einfach zwei gute Sachen.
Ich sitze hier und grinse, weil Sarah mit leuchtenden Augen und strahlendem Lächeln von der Zeit in der Kirche erzählt, und ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte auch eine super schöne Zeit dank der Kirche. Gerade in meiner Kindheit, die ja zu Hause nicht so nice geprägt war, hatte ich dort irgendwie einen Ort bei den Messdienertreffen, dem Orchester, dem Chor oder auch dem Ferienlager, wo ich ein Teil einer Gemeinde war und wo es mir einfach gut ging. Da bin ich total dankbar für, dass ich da partizipieren durfte. Das Ganze hat mir meine Patentante ermöglicht, die mir quasi diese Tür zur Kirchengemeinde geöffnet hat. Und ähnlich wie deine Patentante, die dir ja 2000 Euro für den Führerschein zur Verfügung gestellt hat, war es ja auch brutal entscheidend dafür, dass du jetzt da bist, wo du bist. Denn oft geht es ja einfach nur mit etwas Hilfe von außen.
Ja, diese 2000 Euro, die waren schon richtig wichtig, weil das hätte, also das kann man sich ja nicht ansparen, wenn man in Hartz IV lebt. Darf man ja auch eigentlich irgendwie gar nicht, weil ich darf ja gar nicht richtig arbeiten gehen. Und sie war halt so, hier 2000 Euro, habe ich dir immer zugesagt, Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Ich habe von dem 2000 Euro meinen Auszug bezahlt, weil ich mir den hätte sonst nicht leisten können. Und das ist tatsächlich diese Situation davon, dass ich gemerkt habe, dass ich mir den Auszug nicht leisten kann, war ja der Ausgangspunkt davon, dass ich angefangen habe, öffentlich so Hate-Tweets gegen Hartz IV ins Netz zu hauen. Also dieser Hartz IV ist der größte Scheiß-Tweet ist an dem Tag entstanden, als ich auf Immobilien-Scout24 war und gesehen habe, wie teuer eine Kaution ist und mir aufgefallen ist, dass ich nicht ausziehen kann.
Aber du hast erzählt, dass dir Kinder- und Jugendarbeit so viel Spaß gemacht hat. Was war denn dann die Motivation, studieren zu gehen? War das Sarahs Wunsch oder war das vielleicht ein Wunsch, um deine Mama stolz zu machen?
Meine Mama und ich hatten an verschiedenen Stellen Auseinandersetzungen. Also immer, meine Mama lässt mich machen, was ich möchte und so. Aber das erste Mal war für mich, ich dachte, das vielleicht muss ich vorgreifen. Es gab erst eine Auseinandersetzung zwischen mir und meinem Lehrer, weil ich so war, ich werde jetzt Lehrerin. Nicht zu ihm gegangen, ich so, zu meinem Politiklehrer. Ich so, hey, ich werde jetzt Politiklehrerin. Und der hat mich mit leeren Augen angeschaut und war so, nein. Und ich war so, hä? Ich will deinen Job. Und er war so, nein, du willst nur irgendein sicheres Gehalt und verbeamtet werden. Du studierst jetzt Sozialwissenschaften und du wirst jetzt politisch aktiv und du wirst schon immer was finden. Und ich wusste das auch. Und deswegen habe ich ja am Ende Sozialwissenschaften studiert, ne? Also deswegen bin ich ins Studium rein, weil ich mir dachte, ich will eh die ganze Zeit erstmal Politik machen und ich will was verändern. Dann nehme ich mir ein Studium, das dazu möglichst gut passt. Aber ich habe halt gewackelt, weil ich so war, ich muss doch ganz dringend dafür sorgen, dass ein festes Gehalt wird. Meine Mutter wollte auch, dass ich so, also kannst du nicht doch irgendwie Diplomatin werden? Weil das klingt auch nach einem ganz festen Gehalt, was man dann eben bekommt. Aber sie hätte schon verstanden, weil sie ja auch was in mir gesehen hat und weil sie ja auch total stolz war, dann zu sehen, wie ich, keine Ahnung, in Talkshow mich dann halt für Menschen in Hartz IV einsetze. Und jetzt sagt sie halt, stattdessen soll ich Bundeskanzlerin werden. Das ist, glaube ich, für mich nicht realistische Option gerade. Aber
du hast ja noch Zeit. Ich würde gerne nochmal ganz kurz zurück auf diese Aktivität. Du bist in so vielen Organisationen gewesen, was man lesen kann. Also du bist sehr aktiv. Du bist kein Drinni.
Ja? Nee, ich bin gar kein Drinni.
Genau. Und was ich mich gefragt habe, ist, du hast nämlich gesagt, aktiv zu werden hat dir dabei geholfen, nicht krank zu werden. Was genau hast du damit gemeint?
Ich glaube, in Armut zu leben ist richtig scheiße. Und es ist richtig bedrückend. Und die Perspektive, vielleicht nicht für mich selber, aber so ganz generell dafür sorgen zu können, dass es weniger Leuten scheiße geht. Das war das, was mir halt, also ich wusste, ich kann an dem jetzigen Zustand von mir oder meiner Mutter nicht unmittelbar was ändern, nicht so im Sinne so Aufstiegsgeschichte. Aber es hat mir so einen Sinn gegeben in dem, was ich mache, dass ich nicht einfach nur bei mir selber geblieben bin. Und das hat mir sicherlich geholfen, auch mit psychischen Problemen, die man dann halt so hat, wenn man in Armut lebt, besser klarzukommen. Und zuletzt vor allem, dass ich mich nicht mehr schuldig gefühlt habe, glaube ich. Das hat viel Last von mir genommen.
Wenn du sagst, es ist bedrückend, welches Bild hast du da in deinem Kopf?
Ich glaube, ich habe das Bild oder diese so Situationen im Kopf wie den Klassiker der kaputten Waschmaschine oder die Sorge über den nächsten Monat, dass alles, ja, alles so instabil ist, wie so ein Kartenhaus, dass man so umpusten kann. Dass man sich eigentlich nicht darauf verlassen kann, was an den nächsten Tagen und Wochen passiert. Dass es ganz einfach von außen was passieren kann, was einen wieder komplett aus den Socken haut. Dass man irgendwie so uneigenständig deswegen ja auch wird, wenn man sein, also wenn man in Armut lebt und dann auch noch so davon abhängig ist, läuft alles mit dem Jobcenter, gibt es irgendwie doch noch einen Job, wie ist mit Einkommen, wie ist das und das. Ja, das ist das, was mich so doll bedrückt hat an der Situation und dann auch das Leid zu sehen. Es gibt für mich keinen schlimmeren Ort als den Warteraum vom Jobcenter. An dem Tag, wo ich diesen Zettel abgegeben habe im Jobcenter, dass ich ausziehe, das war für mich eigentlich beste Tag ever, ne? Ich dachte mir so, ich bin jetzt Jobcenter los so, und ich bin Hartz IV los und jetzt geht's Leben los und das war's mit Armut, bye bye. Dann saß ich da in diesem Jobcenter und dann hat sich gerade eine Frau mit dem Sachbearbeiter so gestritten, weil irgendwie ihr Freund zu einem Vorstellungsgespräch musste und dem musste das Busticket musste vorgestreckt werden, weil sonst konnte er sich nicht leisten, dorthin zu fahren. Und dann hat der Sachbearbeiter gesagt, können wir nicht machen. Und sie brach halt in Tränen aus, weil sie so war, aber sonst kann er doch nicht zum Bewerbungsgespräch gehen. Und dann sitzen da ganz viele andere Leute und du siehst ihnen allen an, wie traurig und wie krank sie sind, wie psychisch krank sie sind, wie depressiv sie sind. Und dann sitzt da so keine Mutter mit ihrem Kind und ich habe einfach Rotz und, also ich fange jetzt schon wieder an zu weinen, wenn ich daran denke, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich gehen und alle anderen zurücklassen. Das ist einfach heftig.
Ich kann das verstehen. Ich habe auch so eine Erfahrung, da musste ich mit meiner Mutter auch zusammen zum Amt, da ging es um mich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon keine Krankenversicherung mehr und wenn ich ehrlich bin, war ich da sogar zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Amt, deswegen hat meine Mutter mich da auch irgendwie mitbegleitet und dann saßen wir da in diesem Zimmer und wie wir da behandelt wurden und diese Personen und was da alles so irgendwie gefordert wurde, hat mich irgendwie alles komplett abgeschreckt und tatsächlich habe ich das dann total abgelehnt, bin da raus und habe gar nichts gemacht. Ich war dann weiterhin nicht krankenversichert. Also alles Ämter, schwieriges Thema.
Du gehst ja deinen Weg und auch sehr klar, du bringst ja hier eine Klarheit auf den Tisch, die unglaublich beeindruckend ist. Und ich frage mich gerade, wie siehst du dich selber? Ich weiß, dass du von Ängsten geplagt wirst. Also du sprichst ja oft von Nudeln mit Ketchup und heimlich frage ich mich so, hast du auch Zucker drauf getan? Weil ich habe immer noch Zucker drauf getan. Das war dann so die Luxusversion. Es war immer tragisch, wenn es dann keinen Zucker gab. Würdest du sagen, du bist aus dem Weg aus der Armut raus?
Ich würde nicht sagen, dass ich aus der Armut raus bin. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich aus der Armut raus bin, wenn meine Mama noch in Armut ist. Ich weiß, dass sich für mich viel verändert hat und ich bin glücklich darüber, dass ich gerade nicht mehr in Hartz IV hänge. Ich bin glücklich, dass ich politisch aktiv bin, dass ich, keine Ahnung, was dazu beitragen kann, dass Dinge besser werden. Also ich glaube, ja, ohne den Protest von Leuten von Ich bin armutsbetroffen, ohne das, was wir auch mit den Alleinerziehenden in den letzten Jahren gemacht hätten, ja, die Bürgergelddebatte wäre vielleicht noch schlimmer gelaufen, als sie gelaufen ist. Also ich kann mir da auch auf die Schulter klopfen, aber ich fühle mich nicht, als wäre ich raus.
Meine Mutter ist auch nicht aus dem, die ist ja sozusagen jetzt in der Grundsicherung, weil sie schon Rentnerin ist. Sie ist da auch nicht raus und ich bin deshalb sozusagen auch immer wieder damit konfrontiert und bemerke da auch meine eigene Machtlosigkeit. Ich kann nicht so viel machen, wie ich gerne würde oder so. Eben auch aus Grund dieser Sanktionsproblematiken und so weiter, weil das dann theoretisch ja dann auch wieder alles weggezogen wird und solche Sachen. Und ich finde es extrem frustrierend. Auf der einen Seite habe ich sozusagen irgendwie ich fühle mich so zwischen zwei Welten, ja. Ich hänge irgendwie gefühlt noch im Hochhaus.
Mhm.
Und auf der anderen Seite bin ich da irgendwie nicht mehr, aber ich bin nirgendwo so richtig.
Mhm.
Und vor allem anstrengend ist zu realisieren, dass meine Mutter halt immer noch im Hochhaus ist. So. Und wie geht dir das?
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich saß so im Taxi zu einem Termin, weil, ne, das ist jetzt mein neues Berlin-Leben. So, ich bin jetzt hier busy von Termin zu Termin, von Bundestag zum Fernsehen und so. So das Highlife, wie man sich vorstellt. Dann noch nicht diesmal Hochhaus, aber Rooftop-Bar, was man so in Berlin macht. Und dann ruft Mama an und erzählt, also so, wir telefonieren so. Es war so, ich saß so im Taxi und sie hat so angerufen, weil irgendwas passiert ist, so. Irgendwas, was mit so Hartz-IV-Bürgergeld zu tun hat. Und dann kam einfach aus dem Heulen nicht mehr raus. Ich hätte am liebsten dem Taxifahrer gesagt, hier, ich muss einmal kurz meine Mama trösten gehen. Aber ich weiß, dass das nicht geht in dem Moment.
Ich meine, guck mal, der Punkt ist auch, du hast das jetzt gerade beschrieben und ich bin als Musikjournalist seit langem tätig und ich habe, keine Ahnung, von Eminem über Jay-Z und P. Diddy und ich bin nach New York geflogen und so, weißt du? Und natürlich denken alle Leute, yeah, he made it, so, ja? Aber das ist natürlich Quatsch, weil ich bin einmal ein Arbeitslosengeld sozusagen, eine Phase bin ich entfernt vom Bürgergeld theoretisch und kann da wieder reinstürzen. Passiert dir das auch? Kommen Leute und sagen, yeah, Sarah, jetzt alles voll geil oder so?
Ja, das begegnet mir ja häufiger und also vor allem im Sinne von, guck mal, aber du bist doch das Beispiel dafür, dass es doch geht. Du warst einfach gut. So, du hast dir richtig Mühe gegeben und dann, ich krieg da richtigen Aggressionskick. Weil, ey, meine Freundinnen, die es nicht geschafft haben, die waren nicht schlecht und meine Leute von Ich bin armutsbetroffen, die sind nicht schlecht und vor allem meine Mama ist doch nicht schlecht. Also ich werde so richtig wütend. Ich versuche dann so nett zu erkennen. So, ja, kann ich schon verstehen, aber guck mal hier, das sind die strukturellen Probleme von Armut, aber persönlich, ich bin da richtig leicht reizbar.
Fühlst du dich dem Ganzen dann zugehörig? Jetzt, wo du die Einlasskarte und das Einlassticket für diese Art der Veranstaltungen und Talkshows und Diskussionen hast?
Ich glaube, zum Teil fühle ich mich als sich zurecht da. Denke ich mir so, die Leute, die wissen, wie das ist, in Armut zu leben, die hätten schon viel früher hier sitzen müssen. Manchmal rümpfe ich auch die Nase über so Veranstaltungen und darüber, wie, also wenn ich so Leuten begegne, von denen ich das Gefühl habe, dass sie gar keinen Begriff davon haben, wie das ist, wenn man nicht so viel hat.
Ja.
Das finde ich dann, aber da bin ich jetzt nicht mehr so, oh nein, ich muss euch gefallen, sondern ich denke mir eher so, komm du mal auf dein Leben klar. Also bin eher, ich weiß, dass es gut ist, dass ich in diesen Räumen sein kann. Es ist jetzt aber auch nicht schön, nur weil die Räume gut geschmückt sind und bei dem Essen drei Gabeln liegen. Und meistens bin ich dann doch am liebsten entweder bei meinen Freunden oder bei Menschen, die das vielleicht dann doch nochmal wieder anders nachvollziehen können. Ich mache ja deswegen auch immer noch viel, auch wenn ich politisch arbeite, mache ich auch deswegen viel zum Thema Soziales oder verbringe so viel Zeit in so Verbänden oder Organisationen, weil ich gerne Zeit mit Leuten verbringe, die ja doch irgendwie so ein bisschen verstehen.
Was meinst du, was muss konkret passieren, damit sich Dinge ändern in unserer Gesellschaft?
Konkret, ich glaube, es ist total sinnvoll, sich mehr mit der Materie Armut auseinanderzusetzen. Okay, no-brainer. Aber es gibt auch in der Debatte, finde ich, manchmal ein Problem, dass man so ist, so arm sind so die anderen und man muss so irgendwie Mitleid mit denen haben. Und was ich mir eigentlich viel mehr wünschen würde, auch wenn das erstmal eine unangenehme Situation ist, in die man sich reinbringt, ist zu verstehen, dass man selbst eigentlich ganz knapp an der Armut steht. Also Leute sollen für ein besseres Bürgergeld sein, nicht weil ich ihnen leid tue, sondern für sich selber. Weil man möchte nicht, wenn man seinen Job einmal verliert, direkt Ängste bekommen. Weil man möchte gut abgesichert werden. Man möchte nicht im Niedriglohnsektor arbeiten und das kann einem selber schnell passieren. Leute überschätzen die ganze Zeit, wie gut es ihnen geht in Deutschland. Ganz vielen Leuten von uns geht es mittelgut oder schlechter. Oder es sieht so aus, als würde es schlechter werden über die nächsten Jahre. Aber dann muss ich denken, ah cool, und genau deswegen ist es voll gut, sich für soziale Anliegen einzusetzen, für die anderen, auch für mich. Und wenn die Leute von Ich bin armutsbetroffen irgendwie in Hamburg wieder eine Demo anmelden, vielleicht sage ich denen mal, ey, richtig cool, dass ihr hier steht. Oder hey, kann ich kurz helfen, mit einem Flyer verteilen? Weil ist ja auch mein Interesse so. Bei Fridays for Future gehen wir auch auf die Straße, weil Klimaschutz uns alle angeht. Und bei Armut hat man manchmal so dieses so, das sind so die Armen, denen muss man irgendwie so eine Suppe und eine Decke geben. Aber nee, also dass es keine Armut gibt, das würde uns alle so krass entlasten. Stellt euch mal vor, niemand von euch allen hätte irgendwelche Ängste, was die soziale Sicherheit angeht. Dann geht man sehr viel einfacher durch den Tag.
Ja.
Das würde ich mir wünschen.
Es war ganz toll, dich heute hier haben zu dürfen, Sarah.
Ja.
Danke, vielen, dass ich vorbeikommen konnte.
Danke. Eine Sache ist mir in dem Interview speziell aufgefallen und hängen geblieben, nämlich die Frage nach Schuldgefühlen, die Sarah Lee beschrieben hat. Da sind einerseits diese Sequenzen gegenüber ihrer Mutter, andererseits, wenn sie sozusagen jetzt auf Partys in schicken Kleidern und so sein kann, dass sie so ein Gefühl hat, als hätte sie Menschen zurückgelassen.
Das hat bei mir auch viel ausgelöst, weil ich dieses Schuldgefühl sehr gut kenne und auch immer noch habe. Sei es zum Beispiel, dass ich im Vergleich zu meiner Mutter, die als Krankenschwester gearbeitet hat, dass ich da innerhalb kürzester Zeit nach der Schule einfach schon mehr verdient habe als sie. Da habe ich mich einfach komplett schuldig gefühlt, weil das nicht in meinen Kopf reinging, dass jemand, der Leben retten kann, mehr verdient als ein, also weniger verdient als eine Berufsanfängerin. Ich glaube, das jagt einem einfach wirklich bis ins Erwachsenenalter so hinterher.
Was meinst du damit, verfolgt bis ins Erwachsenenalter? Worauf willst du hinaus?
Naja, das lässt einen nicht los, wenn man einfach über Jahre lang in einer Prägungsphase, Kindheit, Jugend so stigmatisiert wurde, dass man nicht dahin gehört, weil man nicht die richtigen Klamotten hat oder das falsche Pausenbrot hat, dann fällt das nicht von einem ab, wenn man erwachsen ist oder plötzlich einen neuen Beruf anfängt.
Ja, das ist ein Trauma, was du durch dein Leben durchträgst. Ich stehe da irgendwo, ja, auf dieser geilen Party. Alle sind entspannt, beschwingt und glücklich und ich stehe da und denke so, what the fuck?
Was machst du dann in solchen Momenten auf den Partys?
Was trinken?
Echt? Ich geh meistens nach Hause oder ich gehe raus und sammle dann so ein paar Minuten. Und wenn ich Kraft habe, gehe ich wieder rein, aber wenn ich keine Kraft habe, dann gehe ich einfach.
Das ist halt einmal arm. Bleibst du sozusagen arm, auch wenn du ein dickes Geldkonto hast. Gefühlt ist da immer noch die Armutserfahrung. Die geht nicht weg. Die kannst du auch schwer beruhigen oder...
Beruhigen ist ein sehr, sehr gutes Wort. Für einige mag es ja so absurd sein. Es ist wie so ein Kittel, den du nicht ausgezogen bekommst. Das bleibt.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht doch mal in die ARD Audiothek, denn da könnt ihr bereits alle Folgen unseres Podcasts hören. Und in der Audiothek gibt es außerdem noch andere tolle Formate von der ARD, zum Beispiel 0630. Das ist der News-Podcast um 6.30 Uhr und er serviert euch knackig und kompakt die Nachrichten im Plauderflow. In nur 20 Minuten wirst du bestens informiert und 20 Minuten sind perfekt, um auf dem Weg zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit die wichtigsten News des Tages zu snacken. Cool ist es auch, dass sich Hörerinnen Themen wünschen können oder zu Themen ihre Meinung sagen können. Den Link zum 0630-Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Arm und Trotzdem ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Steffi Kim und Falk Schacht. Projektleitung Konstanze Tönnissen. Mit dem Team Isabel Scholz, Gina Toneik, Katharina Marenholz, Max Roloff, Merle Hömberg Marvin Leesch und Dennis Terrei.